Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist Gewalt in Praxen und Kliniken. Die ist ja zuletzt durch Äußerungen aus dem Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einmal mehr in die Schlagzeilen gekommen. Und am Telefon begrüße ich dazu Professor Michael Löhr. Professor Löhr arbeitet am LWL Klinikum Gütersloh, also für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, und ist dort Honorarprofessor für psychiatrische Pflege und nicht zuletzt ein Fachmann für Deeskalation. Ich grüße Sie herzlich, Professor Löhr. Wie ich hörte, im Urlaub auf Fehmarn.
Das ist richtig, ja. Herzlichen Dank. Ja, freut mich, dass wir miteinander sprechen.
Professor Löhr, Ende Mai war es, da hat die Landesärztekammer Westfalen-Lippe Ergebnisse einer Umfrage zu Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte veröffentlicht und daraus Forderungen an die Bundespolitik abgeleitet. Ende Juli dann startete die KBV einen Hilferuf an die Politik, Gewalt gegen Ärzte einzudämmen durch höhere Strafen. Zwei Wochen später gibt es ein Interview von KBV-Chef Gassen zum selben Thema. Das war in dieser Woche. Und plötzlich spricht alle Welt genau über dieses Thema. Ist das ein typisches Sommerlochphänomen oder hat das Thema Gewalt in Praxen und Kliniken tatsächlich eine höhere Relevanz gewonnen in der letzten Zeit?
Also man kann davon ausgehen, dass das Thema Gewalt sowieso in der Gesellschaft sehr sensibel thematisiert wird. Also wir sind viel sensibler geworden zum Thema Gewalt, als wir das noch vor 20, 30 Jahren waren. Das kriegen wir in unterschiedlichen Stellen mit. Nicht jede Statistik steigt tatsächlich, aber gefühlt nimmt es zu. Und die Frage ist am Ende immer, was ist Gewalt und wie ist die Wahrnehmung dazu? Mhm. Interessanterweise muss man halt sagen, und das ist ja auch durch den Vorstand der KBV nochmal in der Pressemitteilung so zitiert worden, dass die Gewalt in der Gesellschaft zunimmt. Das muss man kritisch hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Was wir sagen können aus der Forschung ist, dass tatsächlich die Gewaltwahrnehmung, also was wir als Gewalt wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen, das nimmt auf alle Fälle zu, also die Sensibilisierung. Und was ganz spannend ist an diesem Narrativ ist, dass man, wenn die Gewalt in der Gesellschaft zunimmt, man auch davon ausgehen muss, dass sie innerhalb der Ärzteschaft und auch der MFAs zunimmt, weil diese Teil der Gesellschaft sind. Also daher ist es immer schwierig zu sagen, Gewalt in der Gesellschaft nimmt zu und MFAs, medizinische Fachangestellte oder Ärzte, seien nicht Teil der Gesellschaft. Das ist ein schwieriges Narrativ, ja, sondern es geht vielmehr darum, sich die Ursachen von Gewalt und Gewaltentstehung anzuschauen.
Da kommen wir vielleicht gleich tatsächlich nochmal dazu. Zumindest der Aufmerksamkeitslevel für das Thema Gewalt in Gesundheitseinrichtungen ist ja generell aktuell sehr hoch. Das hat sich ja auch beim Hauptstadtkongress Ende Juni gezeigt. Da gab es, glaube ich, sogar zwei oder drei Veranstaltungen zum Thema. Und dort habe ich Sie auch erstmals gehört in einer Veranstaltung zum Thema Umgang mit Aggression und Gewalt in Gesundheitseinrichtungen. Das hat mich dann auch dazu gebracht, jetzt bei Ihnen anzufragen. Sie sind damit ja der richtige Gesprächspartner für heute. Wir wollen ja das Thema über den Tag hinaus betrachten. Und Sie arbeiten ja selber im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Hatten denn Ärztinnen und Ärzte in Ihrem Klinikum Grund dazu, sich an der Umfrage zu beteiligen? Das war ja im Mai wirklich frappierend. Da war ja die Beteiligung so schnell, so hoch. Da hatten dann innerhalb von wenigen Tagen 4.500 Ärzte oder sogar noch mehr teilgenommen. Und waren Ihre Ärztinnen und Ärzte da auch dabei oder ist es in Ihrem Klinikum besser?
Ich selber arbeite ja im Kontext der Psychiatrie. Bei uns ist Gewalt tatsächlich auch gehört zum täglichen Tun dazu, weil wir auch Menschen gegen ihren Willen behandeln müssen. Also das heißt, das Thema ist bei uns sowieso omnipräsent und daher beschäftigen wir uns natürlich auch tagtäglich mit der Prävention dessen. Also ich gehe davon aus, dass auch unsere Ärztinnen und Ärzte sich dort beteiligt haben. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund davon, dass man die Sache sehr nüchtern und vor allen Dingen multifaktoriell betrachten muss. Und daher muss man immer, wie gesagt, auf die Entstehungsfaktoren von Gewalt fokussieren.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Woran liegt es denn eigentlich generell, dass Menschen gewalttätig werden? Wenn ich das weiß, dann könnte es doch eigentlich möglich sein, die Triggerpunkte auszuschalten und alle sind friedlich.
Ja, genau. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Also es gibt interessante Meta-Analysen zu der Frage, wie entsteht Gewalt? Also Gewaltforschung ist vor allen Dingen im Kontext des Gesundheitswesens, ist die letzten 20, 30 Jahre vor allen Dingen im Kontext der Psychiatrie entstanden. Und da weiß man relativ gut, also auch über große Regressionsanalysen, was am Ende für Prädiktoren übrig bleiben. Und da muss man halt sagen, Gewalterfahrung in der Vergangenheit. Wenn Menschen Gewalt erfahren haben oder auch schon zur Gewalt als Lösungsmittel gegriffen haben, dann müssen wir sehr aufmerksam sein. Aber das ist der einzige Prädiktor, der am Ende übrig bleibt. Weder Diagnose noch Intoxikation sind stabil, ja, sondern das Gewalterfahrung in der Vergangenheit ist einer der Punkte, wo wir aufmerksam sein müssen. Aber die Frage zielt ja ein bisschen weiter und wir wissen heute, dass also vor 30, 40 Jahren, als die Sache losging mit Forschung zum Thema, wie entsteht Aggression, da hatten wir häufig diese Situation, dass wir ausschließlich auf die Patienten geschaut haben als Aggressor. Ja, und gesagt haben, okay, das sind diejenigen, die Aggression ausüben und da müssen wir uns vor schützen. Das erlebe ich heute leider dann wieder auch in dieser Art von Pressemitteilung oder auch Reaktionsmuster, zu sagen, wir müssen uns vor dem Patienten schützen. Das ist allerdings natürlich nur ein Teil der Wahrheit, weil der Patient nur ein Teil von Ursprungsfaktoren zur Entstehung von Gewalt ist. Sind zum Beispiel, müssen wir, wenn wir jetzt mal auf die Arztpraxen fokussieren, dann haben wir natürlich auch in den Arztpraxen verschiedene Kontextfaktoren. Wir haben dort ein Team, ja, das sozialisiert ist, das quasi in einer gewissen Art und Weise mit Patientinnen und Patienten umgeht. Ja, das kann manchmal sehr wohlwollend sein, das kann manchmal sehr offen sein, das kann manchmal sehr auch im Sinne der Bedürfnisorientierung der Patienten sein. Es kann aber auch sein, dass es Menschen sind, die eher aus ihrer Sozialisation heraus sagen, hier, wir sind, das ist hier unsere Praxis, wir definieren die Regeln und sie haben sich hier so zu verhalten, wie wir das sagen. Und dann wird es manchmal schwierig. Das heißt, das Team einer Praxis kann auch, je nach Art und Weise, wie sie mit Patientinnen und Patienten umgehen, zur Entstehung von, ich will jetzt nicht sagen Gewalt, aber doch unentspannten Situationen führen. Ja, dann ist aber auch die Frage, wie regelgeleitet, wie einseitig sind die Erwartungen in einer Hausarztpraxis? Ja, wenn die Erwartungen einseitig durch das Praxisteam formuliert werden und die Patientinnen und Patienten mit ihren Erwartungen keine Rolle spielen, dann kommt es zu einer asymmetrischen Form, also dann sind wir in einem Machtbereich, wo eine Seite Macht ausübt und die andere Seite einfach sich in diesem Kontext zurechtfinden muss. Das kann hier und da schwierig werden. Das geht ja schon, also ich meine, jeder, der mal versucht hat, in einer Hotline, einer Hausarztpraxis oder auch bei einem Facharzt etwas zu bekommen, kann es durchaus sein, dass ich nach einer halben Stunde aus der Hotline rausfliege und wieder von vorne anfangen muss. So, ja. Dann kann man sich natürlich vorstellen, was das mit den Bedürfnissen eines dann erkrankten, vielleicht auch unter Schmerzen leidenden Patienten macht. Ja. Und diese Reaktion müssen wir natürlich mit einkalkulieren. Dann haben wir aber auch ein weiterer Ursprungsfaktor, sind räumliche Rahmenbedingungen. Ja, wie sind die Räume in einer Arztpraxis gestaltet? Ist es dort im Warteraum stickig? Habe ich dort einen Wasserspender? Kann ich mir vielleicht sogar einen Kaffee kostenlos dort nehmen, um quasi die Situation der Wartezeit zu entspannen? Wie geht man mit, ich sag mal, deutlich längeren Wartezeiten um? Wie ist die Kommunikationsstrategie der Praxis eigentlich zu diesen Themen? Also kann ich mit den Bedürfnissen der Patienten umgehen? Oder, wie ich vorhin schon sagte, sage ich einfach, wir sind hier die Chefs, wir definieren das und wenn es 4 Stunden dauert, ja, so ist es dann halt, dann muss ich mich 4 Stunden gedulden.
Ja, das ist ja wahrscheinlich schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren, glaube ich, mit den Terminpraxen. Ich denke, das hat sich schon ein bisschen entspannt. Aber wenn ich da jetzt kurz einhaken darf, Sie sind ja noch nicht am Ende der Faktoren, glaube ich. Es gibt da noch weitere. Kommunikation, das habe ich gehört, das ist unheimlich wichtig. Das heißt, dass Patient oder eine Patientin muss sich irgendwo aufgefangen fühlen in ihren Bedürfnissen. Und das müssen die, oder was heißt müssen, das ist wichtig, dass das die Praxisteams tatsächlich immer auf dem Schirm haben, dass das hilft, um vielleicht die Luft oder die schlechte Luft in der Beziehung ein bisschen rauszunehmen. Das ist vielleicht so eins der wichtigsten Kriterien, die man da herausheben könnte, oder ist es so?
Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. In dem Moment, wo ich gut geschult darin bin, in schwierigen Situationen, auch wenn ein Patient aufgebracht ist, die Situation verbal zu deeskalieren, wenn ich es schaffe, empathisch zu sein, wenn ich es schaffe, das Gefühl hinter einer unentspannten Äußerung irgendwie zu identifizieren, dann ist es die halbe Miete. Also wir sehen es in den Studienlagen, gerade aus der Psychiatrie, dass wir, wenn wir uns kommunikativ gut rüsten, viele, viele, viele Situationen entschärfen können, entspannen können, die sonst sich in Eskalation und damit Gewalt erladen. Also wie ich quasi mit Menschen rede, das hat aber auch dann was damit zu tun, wie gut ruhe ich denn in mir als Fachkraft, wie gut bin ich selber ausgebildet da drin und habe ich für mich auch Möglichkeiten, mit meiner Frustration umzugehen. Ja, also ich würde sagen, sowas wie Supervisionsangebote, Intervisionsangebote auch in Praxisteams sind natürlich super wichtig und notwendig, damit ich auch dort für mich etwas tun kann. Ja, das ist nicht nur Bildung, sondern am Ende auch die Frage von Selbstreflexion und Supervision.
Das wird das, machen Sie das denn auf Ihren Stationen in Gütersloh vorbildlich?
Ist das regelhaft.
Tatsächlich regelhaft. Und das bringt auch was. Also die Leute sind dann wirklich fit in diesen Dingen.
Ja, also wir haben, also jeder Mitarbeiter bei uns bekommt, neue Mitarbeitende, 5 Tage Deeskalations-Grundkurse, sozusagen mit allen. Und da geht es nicht um Haltetechniken, sondern da geht es viel um Kommunikation. Ja, und dann muss jeder Mitarbeiter im Jahr 2 Tage Auffrischung erhalten. Und dann gibt es für die Teams regelhafte Supervisions- und Coachingsangebote, weil wir müssen mit diesen Situationen ja selber umgehen lernen. Ja, und wenn dort Mitarbeiter für sich alleine stehen und auch nicht wirklich wissen, wie gehen sie mit ihrer Frustration um, dann entlädt sich das und dann spiegelt sich das auch, dann trage ich das wieder nach außen und dann habe ich solche Eskalationsspiralen, dann kann man sich das vorstellen, wenn eine unentspannte Kommunikation an einem Tresen einer Arztpraxis entsteht, dann schaukelt sich das schnell nach oben und dann kommt es zu kritischen Situationen.
5 Tage Deeskalationstraining am Anfang, 2 Tage jedes Jahr zur Auffrischung, dazu noch Supervision. Ist das für eine Hausarztpraxis, sagen wir mal, oder auch Facharztpraxis, ist das realistisch?
Nein, das ist, glaube ich, auch da nicht notwendig in der Größenordnung. Ah. Aber was, glaube ich, aber wichtig ist, ist sich die Bewusstmachung, dass Eskalation nicht ausschließlich durch patientenbezogene Faktoren entsteht, sondern dass viele andere Faktoren eine Rolle spielen und dass auch das Team eine nicht geringfügige Rolle in dieser Art und Weise spielt, sondern wir über die, wie reagieren wir auf solche Situationen, wie gehen wir mit diesen Patienten um, es sowas wie aus meiner Perspektive auch eine Regelfortbildung geben sollte. Und quasi, also ob das einmal im Monat oder einmal im Quartal ist, die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen.
Ja, also tatsächlich einfach die Reflexion. Es ist nicht der andere, der die Aggression in die Praxis reinbringt. Vielleicht ist es. Aber es kann eben auch sein, dass das bei mir liegt und dass ich das dann wahrnehme, dass es vielleicht gerade jetzt von mir kommt und dann den Prozess noch stoppen kann. Kann man das sich so vorstellen?
Also ich würde sagen, so wie Sie es formuliert haben, ist es tatsächlich, kann man es beschreiben. Man muss dazu noch hinzunehmen, dass es nicht nur meine Kommunikation ist, sondern dass ich auch wahrnehmen muss, zum Beispiel, wie ist das Wartezimmer gestaltet? Ich nehme das jetzt mal als ein weiterer Ursprungsfaktor, die räumlichen Rahmenbedingungen, die ich habe. Ja, wie sieht mein Wartezimmer zum Beispiel aus? Ist dort genug Raum oder ist es immer überfüllt? Können die Menschen nicht sitzen? Stehen sie dort? Ist es gut belüftet? Wie gesagt, habe ich dort die Möglichkeit, Getränke anzubieten? Wie kann ich Wartezeiten so überbrücken, außer, ich sage jetzt mal, die Sportbild, ja, dass ich dort probiere, auch der Bedürfnisorientierung klarzukommen? Oder auch zu sagen, wie ist es? Also diese Frage von Triage in der Hausarztpraxis, das hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber Schmerzmonitoring, kann ich irgendwie den Schmerzpatienten so identifizieren, dass ich ihm eine kürzere Wartezeit anbiete? Weil ich sage mal, Schmerzen und Warten ist halt auch eine explosive Mischung, die am Ende zur Eskalation führen kann. Ja, und das sind so viele Faktoren. Also wie gesagt, Kommunikation, räumliche Bedingungen, aber auch, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, regulatorische Rahmenbedingungen. Ja, Krankschreibung ist eine regulatorische Rahmenbedingung, die uns der Gesetzgeber vorgibt. Ja, dass ich je nachdem nach Arbeitgeber ab dem ersten oder dritten Tag eine Krankmeldung vorlegen muss. Und eventuell mich gar nicht fit genug fühle für einen Arztbesuch und trotzdem in eine Arztpraxis gehe und große Wartezeiten auf mich nehmen muss, weil ich eventuell mit einer akuten Infektion keinen Termin bekommen habe, sondern in die Notfallsprechstunde muss. Alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Da kann der Patient nichts für, da kann das Praxisteam nichts für, sondern es ist ein Ursprungsfaktor, der aufgrund von regulatorischen Rahmenbedingungen entsteht. Und da gibt es ja durchaus auch die Forderung zu Recht, diese Praxis zu überdenken, weil es überfüllt Hausarztpraxen, es schafft einen Krisenherd, den es eventuell auch über den Gesetzgeber regulatorisch man etwas entschärfen könnte.
Gut, bei Atemwegsinfektionen, das ist ja schon so weit geregelt, dass die Leute dann anrufen können. Das hat sich tatsächlich schon geändert. Ja. Und auch die Videosprechstunde ist ja da in diesen Punkten vielleicht ganz gut nutzbar. Sie hatten beim Hauptstadtkongress kurz von dem Safe Wards-Modell gesprochen. Einen Weg zu einer sicheren Station. Können Sie das hier vielleicht auch mal kurz vorstellen, was da genau dahinter steckt und auch inwieweit sich das dann auf Praxen übertragen lässt?
Ja, Safe Wards ist ein Konstrukt, das ist in England entwickelt, ein Modell, das erstmalig es geschafft hat, alle Konflikte, Vorfälle, Krisenherde auf akutpsychiatrischen Stationen zu erklären, ist aber übertragbar auf andere Einrichtungen im Gesundheitswesen. Das sind die Ursprungsfaktoren, die ich vorhin schon fast alle genannt habe, also Team, regulatorische Rahmenbedingungen im Sinne von Gesetzgeber, dann aber auch patientenbezogene Faktoren, also Sozialisierung, Kulturkreis, Symptomlagen. Dann habe ich aber auch Dinge, die außerhalb des Krankenhauses liegen. Also wenn ich gerade, ich sage mal, eine Menge finanzielle Probleme habe, die Situation im familiären Bereich vielleicht krisenhaft ist, dann habe ich auch, das jetzt mal ein bisschen verkürzt gesprochen, eine kurze Zündschnur auch in anderen Fragen, also vielleicht auch Wartezeiten und so. Also Dinge, die außerhalb jetzt auch einer Praxis liegen. Dann habe ich die räumlichen Faktoren und ich habe aber auch patientenbezogene Konflikte, was bedeutet, dass in einem Warteraum durchaus Menschen sein können, die sich nicht riechen können. Ja, oder die aufgrund ihrer kulturellen Ansichten Schwierigkeiten miteinander haben. Das sind alles Faktoren, die am Ende zu Konflikten führen können. Und was hat SafeWords geschafft? SafeWords hat quasi aufgrund dieser Ursprungsfaktoren ein Interventionsprogramm geschaffen, das mit 10 sogenannten Herz-Core-Interventions es versucht, genau an diesen Ursprungsfaktoren zu arbeiten, so damit Konflikte und daraus Eindämmungsvorfälle wesentlich geringer werden. Und die internationale Studienlage zeigt, dass es durchaus im Rahmen von 30-40% wir diese Situation in psychiatrischen Kontexten reduzieren können. Übertragbar ist es durchaus. Es gibt im Moment in Deutschland Vorhaben, die einerseits dieses Modell auf die Eingliederungshilfe anfangen zu übertragen, tatsächlich auch auf Kindergärten. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment paradox an, aber auch die Konflikte in Kindergärten scheinen zuzunehmen. Das sind vor allen Dingen auch häufig Konflikte mit den Eltern. Und wie wir damit umgehen, kann uns das Safe Words Modell durchaus helfen. Also da gibt es im Moment wissenschaftliche Bemühungen, die Übertragung herzustellen. Ich würde behaupten, dass es durchaus für Arztpraxen auch wenn es keine 100%ige Übertragung gibt, durchaus Ansätze gibt, die dort hilfreich sein können. Man kann sich die Informationen alle aus dem Internet laden. Unter safewords.net stehen alle Informationen frei zugänglich zur Verfügung.
Und da kann man dann sehen, was tatsächlich für eine Praxis dann auch passt und was nicht.
Genau.
Sie haben eben von der kürzer werdenden Zündschnur gesprochen. Das hat auch die KBV getan. Mhm. Teilweise heißt es ja auch pauschal, die Menschen kämen zu sechst in die Notaufnahme. Das ist ja dann, das war ja sehr pauschal. Ich fand es fast schon ein bisschen, also es war mir zu populistisch, was der Gassen da gesagt hat. Allerdings, wenn das denn mal so ist, dann ist es natürlich auch ein starker Eindruck. Boah, da kommen jetzt sechs Leute auf einmal, davon vielleicht zwei Schränke im Alter von 20 und 25 oder so. Das kann ja schon Eindruck machen auf das Team vor Ort. Wie gehe ich denn mit so einer Situation dann eigentlich um? Das muss ja nicht von sich aus aggressiv sein, was da passiert, sondern das kann ja eigentlich auch einfach so sein, dass man den Kranken gerne begleitet und dann.
Wie, kulturelle Kontextfaktoren.
Genau.
Ja,
und was machen
ist
Sie dann?
Richtig, ja. Ja, also wir müssen erstmal verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Ja, und gerade in anderen Kulturräumen, gerade aus dem, ich sag mal, asiatisch geprägten Kulturraum, also quasi, asiatisch war jetzt ein bisschen weit in den Osten gegriffen, aber wenn wir gerade nach Griechenland, Türkei oder so schauen, wenn wir da es gibt diesen Bereich kontextsensible Medizin oder auch Pflege, müssen wir verstehen, dass wir anders mit unseren Kranken umgehen. Wenn wir westeuropäisch denken, was machen wir dann, wenn jemand schwer krank ist? Wir lassen ihn erstmal in Ruhe, damit er sich regenerieren kann. Unsere Idee ist, ich brauche dann Ruhe, ich muss vielleicht alleine sein. Ich frage mal vorsichtig nach, ob jemand Besuch empfangen möchte. Und andere Kulturräume gehen damit anders um. Sie lassen ihre Kranken nicht alleine, sondern stabilisieren sie durch die Familie. Mhm. Was bedeutet, dass sie dann auch in großen Anzahl in der Notaufnahme oder auch auf einer Station stehen. Also was wir probieren in diesen Situationen ist, das offene Gespräch zu suchen und nochmal zu erklären, dass wir das im Grunde toll finden. Also auch wieder Empathie, erstmal Verständnis zeigen für die Situation und für den kulturellen Kontext, dass wir das toll finden, dass man jemanden nicht allein gelassen möchte. Dann aber auch für Verständnis werben, dass jemand nicht alleine in einem Krankenhaus ist, sondern andere Patienten auch da sind oder wenn 6, 7 Leute in einem Zimmer marschieren und dann noch jemand drin liegt, dass das den anderen stören kann. Und dann probieren wir gemeinsam Lösungen zu finden. Mhm. So, die Frage ist immer, wie schafft man es, Konflikte zu deeskalieren? Häufig nicht dadurch, dass man versucht, Regeln umzusetzen. Also im Sinne von, das geht jetzt nicht, Sie müssen jetzt gehen. Das führt zur Eskalation. Ja, sondern zu sagen, alles klar, Sie sind jetzt zu 6 hier, das ist ein bisschen schwierig, aber wir überlegen uns gemeinsam, wie kriegen wir das jetzt hin? Ist vielleicht möglich, dass immer nur 2 im Zimmer sind, der Rest im Warteraum wartet oder der Rest draußen vor der Tür wartet, weil die Notaufnahme zu klein ist. Also gemeinsam versuchen, Lösungen fürs Problem zu finden und nicht versuchen, einseitig Regeln umzusetzen. Also immer dann, wenn ich versuche, Regeln einfach durchzusetzen und umzusetzen, führt das häufig zur Eskalation. Also gegenseitige Erwartungen klären, beidseits Bedürfnisse verstehen und dann versuchen, individuelle Regelungen zu finden.
Wenn ich jetzt mich in ein Praxisteam hineinversetze, da hatten wir jetzt vor kurzem in der Ärztezeitung auch berichtet über eine Praxis, die hatte dann Selbstverteidigungskurse gemacht. Sie hat sich einen Rescue-Raum im Hintergrund angelegt. Ist das eine Lösung oder kann es zumindest Teil einer Lösung sein, weil vielleicht das Team dann ein bisschen selbstbewusster miteinander mit den Patienten umgehen kann und dadurch also nicht aggressiv selbstbewusster, sondern einfach mehr in sich ruhend vielleicht und dadurch eher mit etwas schwierigeren Momenten fertig wird? Oder sehen Sie das eher als kontraproduktiv an?
Es kommt darauf an, wie ich das in eine Gesamtstrategie implementiere. Jetzt erstmal muss man sagen, dass also auf ein Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden zu reagieren, ist ja jetzt erstmal überhaupt nicht falsch. Ja? Sondern die Frage ist halt, was macht mich sicher? Am Ende muss man sagen, ja gut, Selbstverteidigungskurse, die tun jetzt erstmal etwas für meine gefühlte Sicherheit. Ja, ein Rescue-Raum tut auch etwas für meine gefühlte Sicherheit. Die Situation wird aber in der Regel dadurch nicht sicherer. Ja, sondern bis ich in einem Rescue-Raum bin, kann schon viel passiert sein, bis ich mich wieder an den Selbstverteidigungsgriff erinnere, kann auch schon wieder viel passiert sein. Es muss halt gespickt sein mit weiteren Maßnahmen. Also sich nur auf solche formalen, also Kontextfaktoren zu beziehen, macht die Situation nicht sicherer, wenn ich nicht verstehe, wie Gewalt am Ende entsteht. Also wir müssen wirklich massiv daran arbeiten, ein Verständnis zu schaffen, dass wir auch Teil durchaus einer gewaltauslösenden Spirale sein können, wenn wir nicht bedürfnisorientiert denken und handeln. Und daneben aber flankierend natürlich auch Maßnahmen einzuleiten, die das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden bedienen, halte ich jetzt für überhaupt nicht falsch. Ausschließlich sich auf diese Dinge zu verlassen, wird am Ende keine Sicherheit bringen. Das ist das Ähnliche. Wir haben ja vielfach in Krankenhäusern mittlerweile Sicherheitsdienste und Ähnliches implementiert. Ich kenne aber mittlerweile auch viele Kliniken, auch in der Psychiatrie, die davon wieder abrücken, weil es eher schlimmer geworden ist als besser. Weil man halt nicht quasi im Grunde an den Ursprungsfaktoren gearbeitet hat, sondern nur über die Aggression. Also einen Sicherheitsdienst brauche ich dann, wenn es eskaliert ist. Einen Rescue-Raum brauche ich dann, wenn es eskaliert ist. Einen Selbstverteidigungskurs brauche ich dann, wenn es eskaliert ist. Wir müssen viel präventiver vorgehen und versuchen, dass es gar nicht erst eskaliert. Und das ist das zum Beispiel, was SafeWords probiert. Viel weiter vorher anzusetzen, um es gar nicht erst in diese Eskalation kommen zu lassen.
Professor Löhr, was gehört denn zu einem guten Deeskalationstraining dazu?
Zuerst auch, also jedes gute Deeskalationstraining wird über das Verständnis, wie Gewalt überhaupt entsteht, beginnen. Ja, es wird beginnen, darüber nachzudenken, was sind unsere Faktoren, was ist das bei uns vielleicht in der Praxis, wo haben wir, wir müssen auch immer wieder sagen, Praxis ist ja nicht gleich Praxis. Also eine Praxis in Neukölln wird ein anderes Sicherheitsbedürfnis wahrscheinlich haben als eine Praxis am Starnberger See. Ja, auch das müssen wir immer wieder uns natürlich vor Augen halten, auch zu sagen welche Sprachen bediene ich eigentlich in meinem Kontext, wo meine Praxis ist? Ja, also wie bin ich da aufgestellt? Und wenn ich verstehe, wie es entsteht, also wenn ich das verstanden habe, dann geht es natürlich auch um Üben. Jedes gute Deeskalationstraining übt. Übt spezielle Situationen, übt vor allen Dingen verbales Deeskalieren, übt Situationen verbal in den Griff zu bekommen. Und natürlich gehört zu einem guten Deeskalationstraining am Ende auch sowas wie, was mache ich, wenn es eskaliert? Wie schütze ich mich? Ja, also wie kann ich mich schützen, ob es das jetzt über Grifftechniken ist oder frühzeitig auch aus Situationen herauszutreten und Hilfe aufzusuchen? Also da gibt es unterschiedliche Strategien. Aber es gehört 2/3 verbale Deeskalation dazu und ich würde sagen 1/3 das Üben von speziellen Eskalationssituationen.
Sind denn härtere Strafen, wie sie jetzt auch in Richtung Politik gefordert werden, dass man da ein Gesetz, das für Notaufnahmen besonders und für Rettungsdienste verschärft werden soll, dass man das dann auch auf Arztpraxen überträgt, sind solche härtere Strafen ein möglicher Weg, um die Eskalation zu vermeiden?
Also ich bin da skeptisch, ja. Also am Ende wird man sehen, wenn dieses Gesetz da ist, was es bewirkt hat. Ich glaube, also niemand, der in der Arztpraxis eskaliert im Sinne von die Kontrolle verliert, wird sich davon abhalten lassen, weil es eine schärfere Strafe irgendwo gibt. Sondern die Frage ist, warum eskaliert die Situation und schaffen wir es nicht anders, mit dieser Situation klarzukommen. Härtere Strafen, ja, kann ein Weg sein. Es wird auch wieder zu einer vermeintlichen Sicherheit führen, zu sagen, na ja, dann wird es halt, dann denken die Menschen reflektiert drüber nach, ob sie jetzt ausfallen werden oder nicht. Ich glaube das nicht, weil die Dinge entstehen in der Situation und es ist kaum annehmbar, dass jemand in der Situation sich jetzt auf einmal reflektiert und sagt, oh, ich werde jetzt ruhiger, ich werde jetzt leiser, weil am Ende könnte ich eine größere Strafe dadurch erlangen. Das, glaube ich, ist eher die Hoffnung, die treibt, als tatsächlich, dass es am Ende Wirkung entfaltet.
Ja, Law and Order hilft nicht immer, ne?
Nee.
Wenn wir dann langsam zum Schluss kommen, Gewalt, die verkürzte Zündschnur, über die wir eben gesprochen haben, das sind beides gesellschaftliche Probleme. Wenn Sie das jetzt mal zusammenfassen, ist es tatsächlich möglich, durch individuelle Maßnahmen dieses Problems in der eigenen Praxis Herr zu werden? Also gesellschaftliche Probleme und individuelle Maßnahmen. Kann man da tatsächlich wirkungsvoll gegensteuern?
Ja, kann man. Also wir werden Gewalt nie auf null fahren können. Also Gewalt gehört zu den Menschen dazu. Das ist leider Gottes, also so diese Utopie der gewaltfreien Gesellschaft, die wäre wunderbar, das werden wir wahrscheinlich nie erzielen und es wird nicht machbar sein. Was wir aber tatsächlich wirkungsvoll tun können, ist verstehen, warum Dinge passieren, verstehen, dass häufig hinter diesen Akten ein Bedürfnis der Menschen steht, verstehen, dass Bedingungen in einer Arztpraxis auch dazu beitragen können. Und das A und O ist, wer deeskalieren will, muss Regeln individualisieren. Wenn man versucht, Regeln einfach umzusetzen, dann wird es schwierig. Dann wird Deeskalation kaum möglich sein. Wir müssen immer dann, wenn es schwierig wird, probieren, zu individualisieren und Lösungen zu finden, gemeinsame Lösungen zu finden. Und das bedeutet dann auch, von den individuellen, vielleicht praxisbezogenen Regeln im Einzelfall abzuweichen, damit es am Ende ruhiger und entspannter wird. Das ist nicht einfach. Das ist tatsächlich alles auch kommunikatives Hochrekturen. Das muss man so sagen. Das ist nicht einfach. Es hat viel Selbstreflexion, bringt das mit sich. Aber wenn wir das alles ernst nehmen, dann haben wir tatsächlich eine sehr, sehr große Chance, nicht jeden Konflikt, nicht jede Auseinandersetzung, aber doch sehr, sehr viele in den Griff zu bekommen.
Vielleicht ganz zum Schluss, das war ja schon fast das Schlusswort. Sie hatten in Berlin so ein ganz wunderbares Beispiel mitgebracht mit dem überfüllten Zug, wo es tatsächlich gelungen ist, durch Maßnahmen des Teams im Zug die Energie da rauszunehmen. Wollen Sie das unseren Hörern auch noch erzählen?
Ja, ich habe mir leider die Visitenkarte des Zugbegleiters nicht geben lassen, weil es wäre derjenige, der wahrscheinlich jedes Deeskalationstraining bereichern könnte. Ich fahre häufig mit Zügen und auch häufig nach Berlin mit dem Zug, wie zum Hauptstadtkongress auch. Und ich habe in Zügen auch schon alles an Eskalation erlebt. Bis dahingehend, dass die Bundespolizei Züge geräumt hat, weil es nicht anders ging. Oh. Also das ist dann so das höchste Maß der Eskalation, was man sich bei der Bahn ja vorstellen kann. Mhm. Und wenn man von, ich sag mal, Nordrhein-Westfalen nach Berlin mit dem Zug fährt, dann gibt es zwei Zugteile. Das ist einmal der, der aus Düsseldorf kommt und einmal der, der aus Köln kommt. Mhm. Als ich in Gütersloh in den Zug einstieg, merkte ich schon, irgendwie mein Zugteil scheint nicht dabei zu sein. Die Wagenreihung gab es nicht. Stieg in den anderen Zugteil ein und merkte, hier ist alles voll. Und wir sind ja bei weitem noch nicht in Berlin. Da kommt Hannover und war, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Und dann gab es eine Ansage des Zugbegleiters. Und der Zugbegleiter sagte, ja, meine sehr verehrten Fahrgäste, wie Sie gemerkt haben, sind wir heute nur mit einem Zugteil unterwegs. Wir haben heute Morgen überlegt, ob wir überhaupt mit dem Zug starten oder ob wir ihn ausfallen lassen. Aber mein Team und ich, wir kommen aus Berlin und wir wollen gerne nach Hause zu unseren Familien. Und es wäre jetzt von Ihnen wunderbar, wenn Sie mitmachen. Also, dass wir heute nach Hause kommen, dass wir den Zug nicht räumen lassen müssen noch in Hannover, weil da kommen auch noch mal viele Fahrgäste hinzu. Machen Sie mit, räumen Sie Ihre Sitze frei, machen Sie Platz, damit alle einen Sitzplatz bekommen. Wir haben genug Platz im Zug. Es sollte funktionieren, wenn Sie alle mitmachen. Und dann kommen wir gut nach Berlin und wir sehen heute unsere Familien wieder. Und diese Zugfahrt nach Berlin, ich habe noch nie so eine ruhige, entspannte Zugfahrt mit nur einem Zugteil mitbekommen, wo jeder einen Sitzplatz hatte, wo eine entspannte Stimmung war. Der Zugbegleiter wiederholte das bei jedem Bahnhof, wo sie gehalten haben. Und er hat uns einfach teilhaben lassen an seinem Bedürfnis, hat aber auch die Bedürfnisse der Zugreisenden verstanden. Sie wollen einen Sitzplatz haben, hat gebeten, bitte Sitze freizuräumen, Plätze anzubieten. Er hat probiert, gemeinsame Erwartungen miteinander abzustimmen. Wir wollten alle nach Berlin, sie wollten gerne auch Berlin, ihre Familien zu sehen. Und ohne, dass er jetzt Einzelgespräche mit jedem Passagier geführt hat, ist es zu einer kollektiven Situation gekommen, dass alle mitgezogen haben. Und das fand ich ein wunderbares Beispiel, wie Kommunikation, wie die Wahrnehmung von Bedürfnissen, aber auch zu sagen, was ist mein eigenes Bedürfnis. Daraus eine Situation entstand, die entspannt war, die sonst in der Regel, wie gesagt, ich habe schon viel erlebt mit der Bahn, eher zu schwierigen Eskalationen geführt hätte. Wunderbares Beispiel, wie ich finde. Und so könnte man es sich vielleicht auch in Praxen vorstellen.
Professor Löhr, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielleicht haben wir es ja geschafft, Wege zu zeigen, dort, wo Gewalt vermieden werden kann, auch tatsächlich drumherum zu kommen. Über das Sommerloch hinaus natürlich. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.